Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 2. April 2009 ist Werner Levin. Immer am ersten Donnerstag und Mittwochs Mitte des Monats für Sie die Esperanto-Welle über NB Radio Treff 88,0.
Wir begrüßen Sie recht herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer aus dem Studio 1 von NB Radio Treff 88,0 zu unserer Direktsendung Esperanto-Welle. Wir sind heute sind im Studio Werner und René an der Technik, alle drei vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Und wir sind heute in unserer Sendung quer durch das Esperanto-Land. Aus unserem eigenen Verein, aus dem Land, aus Deutschland, aus aller Welt bringen wir Informationen, Nachrichten und Beiträge. Werner, wir können gleich mal beginnen. Arbeitet in unserem Verein zurzeit?
Ja, unser Verein, wir werden etwas noch sagen zu unserer Veranstaltungsreihe Europa, Demokratie, Esperanto. Aber erst einmal, Werner, möchte ich unseren Hörerinnen und Hörern sagen, was unser Verein im März getrieben hat zu unserem Standardvereinstreffen. März ist ja auch Frauentag und da haben wir uns unterhalten. Wir waren dort in der Gaststätte Uns Eck. Da waren folgende Themen zugange. Einmal die Vorbereitung unserer Exkursion nach Schwerin, dann Internationaler Frauentag, dann die Sorben, Sprachen, Kultur, Geschichte, dann Esperanto in Polen, hat ja vor einigen Jahren Schwierigkeiten. Esperanto geht wieder vorwärts in Polen. Dann die Esperanto-Medien, das sind also Zeitschriften, Internet und so weiter. Und dann machen wir auch noch ein bisschen Sprachübungen und nicht zu vergessen, wir machen auch Klatsch und Tratsch. Ich wollte auch noch was sagen zum Frauentag. Wir haben damals vor 20 Jahren in der DDR gedacht, nun ist es alles klar, Frauen gleichberechtigt, das waren wir gewöhnt. Und zwar in der DDR praktizierte man ja eine natürliche Gleichberechtigung zwischen Männchen und Weibchen der Bürger. Jetzt ist das so manchmal so ein bisschen verkrampft einerseits und andererseits toleriert die Gesellschaft, toleriert der Staat und der Gesetzgeber und der Gesetzesschützer folgende Dinge und darüber haben wir uns mal ganz offen unterhalten. Wie steht das Gesetz, wie steht die Praxis zu der Gewalt in der Familie, zu den Mitgiftsverbrechen, die zum Teil auch durch ausländische Mitbürger gemacht werden, oder die sogenannten Ehrenmorde. Da wird ja auch vieles, gab es bisher in der Geschichte der Bundesrepublik nur einen einzigen Fall in Hamburg, wo einer mal verurteilt wurde. Oder wie ist es mit der Verstümmelung der sogenannten Beschneidung der Mädchen und Frauen? Wie ist es mit der Vergewaltigung in der Familie? Wie ist das mit dem Mädchen- und Frauenhandel? Wir haben ja, das sind also die Hauptthemen, und wir haben ja im deutschsprachigen Raum ganz schlimme Verbrechen von Deutschen gegenüber ihren Kindern. Und es ist so schrecklich alles, dass man das gar nicht erfassen kann. Was uns also, dass es so etwas gibt, ist schlimm. Und wir empfanden das in unserer Gesprächsrunde als schlimm, dass man eigentlich nichts dagegen unternimmt in unserem Staate und auch in der EU. Die Franzosen lassen das überhaupt schleifen. Die sagen, die Völker, die uns zuwandern, die sollen machen, was sie wollen mit sich selbst. Und so weiter. Also wir empfinden das als ganz schlimm und wir empfinden auch, dass man darüber offen reden muss, auch wenn es den manchen nicht gefällt oder sogar davor gruselt. Man sollte Probleme aufs Tapet bringen, man sollte es wissen lassen und nicht so tun, als wäre alles eine runde Gesellschaft. Das war also zum Thema Frauen. Es gab auch etwas Schönes. Wir hatten uns ja beteiligt an dieser Geschichte der Esperanto-Frauen aus Hiroshima. Die Esperanto-Frauen aus dieser japanischen Leiti-prüften Stadt, Atombombe 45, organisieren jedes Jahr im Zusammenwirken mit anderen Frauenverbänden einen Esperanto-Tag sozusagen, einen Frauentag, internationalen Frauentag. Und sie haben gebeten, dass man etwas schreibt zu diesem Thema. Und in diesem Jahr war das Thema Krieg im Nahen Osten, das war ja nur aktuell zur Jahreswende, die Auseinandersetzung der Gazastreifen gegen die Israelis. Na, jedenfalls kamen aufgrund ihres Aufrufes aus 69 Ländern Botschaften in Esperanto, die werden dann zusammengefasst und auf einer Veranstaltung dort in Hiroshima dann bekannt gegeben, gedruckt und verteilt. Das fänden wir also ganz toll, ich sag mal so aus einigen Ländern. Da kamen sie aus Indien, aus China, aus Israel, aus Iran, aus Korea, Nepal, aber der Werner schimpft immer, wenn ich so viele Länder hier aufzähle. Und also aus allen Kontinenten kamen Botschaften und sogar aus Deutschland einige. Das ist also ein gutes Ergebnis, Frauentag. Dann hatten wir ja, um auf den Vereinstag oder unser Vereinstreffen zu kommen, natürlich interessieren uns auch andere Völker. In Deutschland, in diesem Falle die Sorben, ein autochthones, also ein authentisch hier immer lebendes Volk, das leider nicht mehr so stark ist, wie es mal war. Aber die sorbische Kultur geht nur daran unter, wenn sie untergehen sollte, an ihren eigenen Schwächen. Und da hören wir jetzt aber erst einmal Musik.
Ja, jetzt haben wir einen Titel von Nicolin, ich weiß nicht, wo die Frau her war, Lau Lula Ondo, den ersten Titel.
Radio Treff 88,0. Und Werner ist gerade bei dem Bericht über unseren Verein und über unseren Landesverband. Was gibt es denn aus dem Landesverband?
Ja, eine ganze Menge. Zunächst möchte ich den René bitten, dass er unsere Internetadresse mal, unsere Internetseiten mal vorstellt, wie man sie anklicken kann, wie das so geht.
Also unsere Internetadresse ist www.esperanto-nb.de.
Und was steht da alles drauf auf diesen Seiten?
Da steht also drin, was der Esperanto-Verein aktuelles so macht.
Sind auch Fotos drauf?
Ja, da muss man sich auch ein bisschen durchklicken. Auf der Startseite ist nur eins zurzeit. Da steht da auch irgendwo, was wir aktuell machen oder vorhaben. Also unsere Treffen steht unter Veranstaltungen. Dann steht da auch, dass zum Beispiel 2004 der 81. Deutsche Kongress in Neubrandenburg war, und das sind einige Fotos da, und dass wir da auch so eine Esperanto Strecke hatten, noch nicht genannt.
Ja, und das sind auch verschiedene Ablagen auf den Seiten, über die wir sprechen, und zwar unter www.esperanto-nb.de, und das zum Beispiel sind abgelegt alle unsere Informationsblätter.
Genau, die sind auch da.
Über Jahre, alle unsere Radiosendungen.
Da muss man sich ein bisschen durchklicken. Einiges ist nämlich auf einer verlinkten Seite zu finden.
Ja, wer will, kann und wird. Und es sind Verbindungslinks oder Konnektoren.
Verweise heißen
das. Verweise auf verschiedene andere Ebenen. Welche zum Beispiel?
Zu verschiedenen Kursen. Nationale und internationale Treffen und
nach Polen, zu unserem Baden Bezirk.
Ja, genau, über die Costa Arena ist da was.
Ja, wunderbar. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es lohnt sich, es ist übrigens, hat der René vergessen zu sagen, beide Sprachen sind dort angebracht. René ist ja der Schöpfer und der Redakteur dieser Internetseiten, und die sind sowohl in Esperanto als auch in Deutsch.
2003 war die, glaube ich, fast nur in Deutsch, und dann habe ich angefangen, so Schritt für Schritt zu übersetzen.
Ja, also ist es ein ganzes Warenangebot von Informationen, von Tondateien, von Schriftdateien bis hin zu Kursen, und man kann über unsere Adresse in die ganze Welt sich verbinden lassen. So, aber Werner, die eigentliche Frage war ja: Was macht der Landesverband Esperanto? Wir haben ja einen kleinen Esperanto-Landesverband. Wir werden also am 9. Mai nach Schwerin fahren zur BUGA, zur Alldeutschen Bundesgartenschau. Da bitten wir, dass diejenigen, die teilnehmen möchten, sich umgehend bei uns melden. Und zwar bei der Frau Pfennig, die ist ja die Vorsitzende unseres Vereins.
Das ist ein Wochenende, ne?
Über Telefon, über schriftlich, wie auch immer, bitte anmelden, weil wir ja durch Gemeinschaftsfahrkarten dort ein bisschen das billiger gestalten wollen. Die zweite Geschichte ist, die unser Landesverband betrifft, unser Esperanto-Zeltlager, das ja schon seit über 30 Jahren stattfindet, und zwar immer am Drehsee bei Thomsdorf. Das ist eigentlich schon im Preußischen, im Brandenburgischen drin. Aber der Zeltplatz als Zeltplatz ist genau halb mecklenburgisch und halb brandenburgisch. Das betone ich deswegen, weil es da öfter schon Probleme gegeben hat. Wer ist nun der Chef des Zeltplatzes? Ist das Brandenburg oder ist das Mecklenburg, das Land? Das also vom 8. bis 15. August, das, glaube ich, 31. Esperanto-Familienzeltlager, wo jeder rund um sich selber versorgen muss. Aber wenn man möchte, kann man unter Esperantisten sich austauschen mit Wanderungen, Ausflüge, Gespräche bis hin zu Märchen. Jeden Abend werden ein bis zwei Märchen vorgeführt für die kleinen Esperanto-Freunde. Dann haben wir im Landesverband noch Mitte Oktober, 16. bis 18. Oktober in Neubrandenburg, unser Wochenendseminar, das 44. Weil wir immer das so weitergezählt haben, sind wir schon so weit angekommen. Und das ist also in der Oststadt. Und das Seminar hört sich so hoch wissenschaftlich an. Es ist ein Zusammentreffen von Sprachfreunden, die ihre Sprache erst erlernen möchten, anschnuppern möchten oder sie auch schon praktisch anwenden möchten. Es ist also nichts weiter als eine lockere Art, Esperanto zu vermitteln und zu vertiefen, durch Kurzvorträge, durch Darbietungen und Gespräche und so weiter. Alles andere, das Technische, wird durch Eigenverantwortung gemacht. Jeder muss mithelfen, der da teilnimmt. Das beginnt beim Teekochen und Mittagkochen und so weiter. Wir kaufen die Nahrungsmittel ein und die werden dann gemeinschaftlich zubereitet, wie bei den Indianern oder wie bei den Skoltoi. Wie heißen die auf Deutsch? Die Pfadfinder, bei den Pfadfindern. So, dann haben wir noch Ende November bei Pavarotti in Grüstrow unser letztes Treffen, was den Landesverband betrifft. Da kommen wir zusammen und werden über 121 Jahre oder 122 Jahre Esperanto nachdenken. Das ist ein internationaler Feiertag der Esperanto-Freunde weltweit. Und da werden wir in Güstrow eben zusammenkommen. Im vergangenen Jahr hatten wir als Schwerpunkt, wir haben ja einen Schriftsteller, also nicht nur einen, sondern aber einen, der sich mit Literatur und Poesie beschäftigt. Dieser Dr. Dahlenburg hat auch Lehrbücher geschrieben in Esperanto. Der hat uns im vergangenen Jahr vorgeführt, seine wissenschaftliche Erforschung über die Arten der Esperanto-Poesie, welchen Einfluss die Nationalsprachen in die Esperanto-Poesie haben. Also das ist was ganz Exquisites, hat auch sein Buch mitgebracht. Und in diesem Jahr werden wir über andere Dinge sprechen. Ich vermute mal, wir haben ja auch einen Schriftsteller in Brandenburg, Herr Mordrei, der Autobiografien schreibt, die mit Esperanto zu tun haben. Und wir haben auch Ralf Kuse, der die Esperanto-Geschichte fixiert in unserem Land, was in diesem Jahr herauskommt. Ja, damit schließen wir dieses Jahr ab mit unseren Veranstaltungen und wir bitten die Regie um eine schöne Musik.
Ja, jetzt kommt von Nicolin der zweite Titel.
NB Radio Tab 88,0 hören Sie eine Sendung der Redaktionsgruppe Esperantowelle. Liebe Hörerinnen und Hörer, und ich muss mich mal entschuldigen, ich habe die CD ausgesucht und wusste natürlich nicht vorher, dass ein Schlaflied mit dabei ist. Es war zwar in Esperanto gesungen, aber Sie haben sicher die Melodie erkannt.
Ja, das ist aber nicht so schlimm, denn es ist auch ganz gut, wenn man mal beruhigende Melodien hört, die die Nerven und die Seele ein bisschen glättet. Und das, denke ich, war ganz amüsant. Aber ein Schlaflied muss ja nicht dazu führen, dass nur alle eingeschlafen sind.
Wir kommen also zum nächsten Beitrag, liebe Hörerinnen und Hörer. Und zwar geht es hier erstens um eine Sensation und zweitens um eine Verbindung, die wir auch zu vielen Neubrandenburgern in den letzten Wochen gehabt haben. Damit hat es Folgendes auf sich. Vor einigen Monaten, ungefähr im vergangenen Jahr, so Mitte des vergangenen Jahres, haben 16 bekannte Persönlichkeiten aus dem Esperanto-Leben dazu aufgerufen, doch aktiv zu werden und in die politische Verantwortung Europas auch die Esperanto-Freunde einzubinden. Es ging also um den Vorschlag, dass Esperanto sich an den Europawahlen beteiligt in den einzelnen EU-Staaten. Wir Deutschen haben das gemacht. Unser Esperanto-Bund hat extra für eine Gruppe gebildet. Und wir, das haben Sie zum Teil gemerkt, mindestens 1000 von Ihnen haben wir angesprochen, wenn nicht mehr.
Mehr.
Mehr, ja, denn wir haben ja über 400 gültige Unterschriften von Ihnen bekommen, Unterstützungsunterschriften, damit uns der Bundeswahlleiter zur Europawahl zulässt. Und dafür, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie dabei waren und mit uns gesprochen haben, dafür danken wir Ihnen recht, recht herzlich. Denn für uns ist es eine Sensation, dass wir auch jetzt auf dem politischen Gebiet in Europa aktiv werden wollen. Und mit diesen über 4000 Unterschriften waren, wie viele waren es denn wirklich?
Es waren 5993 Unterschriften weltweit, deutschlandweit, über ganz Deutschland.
Ja.
Es gibt natürlich ED, also Europa, Demokratie, Esperanto, diese Vereinigung, gibt es in fast allen EU-Ländern. Aber die Franzosen und die Deutschen sind diejenigen, die nun das in die Hand genommen haben, erst einmal. So, es waren also 4000 Unterschriften, gültige, amtlich bestätigte Unterschriften erforderlich. Und die Esperantoschaft von Deutschland brachte knapp 6000 zusammen. Das ist also ein sehr guter Erfolg, denn wir, die wir hier im Studio sitzen und auch einige Esperanto-Freunde in der Umgebung, wissen, wie schwer es ist, in dieser Zeit, wo Lug und Betrug eigentlich ganz normal ist und man stolz ist, wenn man wieder einmal belogen und betrogen hat, ist es also sehr schwer, von Menschen Unterschriften für eine gute Sache zu finden. Wir sind also sehr zögerlich. Aber wie der Rainer sagte, das war unser Anliegen. Wir brauchten diese Unterschriften, wollten uns gerne beteiligen. Wir haben übrigens über 450 hier in Diener Brandenburger gesammelt. Das ist also ein stolzes Ergebnis und eine schwere Arbeit, wenn man überlegt, wie lange es dauert, mit einem Gespräch zu einem Erfolg zu kommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben einige tausend Menschen angesprochen. Die haben uns gesehen, auch wenn sie uns gar nicht lange Diskussionen in sich einließen. Also sie haben uns gesehen, wir haben sie angesprochen, auch wenn es nur vorbeigehen war. Aber es gab auch hochinteressante Gespräche. Da könnte man auch mal drüber reden, welche Argumente uns so vorgetragen wurden. Denn man fragt immer, wieso, was wollt ihr eigentlich? Es gibt schon so viele Parteien in Europa und in Deutschland. Nun habt ihr noch was Neues gegründet. Das muss man so oder kann man so begründen. Europademokratie Esperanto wird eine kleine Partei bleiben, weil die Parteienlandschaft relativ ausgewogen ist in Deutschland. Mit Ausnahme von Italien, wo dauernd neue Parteien gegründet werden, aber in den soliden demokratischen Staaten in Europa gibt es so die konservative Richtung, die sozialdemokratische Richtung, die liberale Richtung und die Grünen. Und wo passt nun Esperanto dazwischen? Nein, die Esperantisten wollen eigentlich nur mit EDE, mit Europa, Demokratie, Esperanto erreichen, dass ganz offiziell über das Europaparlament das Thema sprachliche Gleichberechtigung angesprochen wird, aufs Tapet kommt. Mehr wollen sie gar nicht. Und oft haben sie uns gefragt, sie auf den Ständen, ja, was seid ihr denn, ihr könnt doch nicht nur für eine Sprache und so weiter da sein. Nein, nein, es geht wirklich nur als Impulsgeber, denn wenn es auch bei dieser Wahl nicht klappt, dann eine Partei muss ja auch erstmal reifen und so, wird es dann sicherlich bei den nächsten Wahlen so sein, dass wir einen offiziellen Vertreter im Parlament der EU haben. Im Übrigen gibt es schon, gab es bis zur nächsten Wahl im Juni, gibt es schon 15 Esperanto-Sprecher. Ob sie nun wiedergewählt werden, wissen wir nicht. Es gibt einige hundert, die Esperanto schon durch Unterstützungsunterschriften im EU-Parlament unterstützt haben, wenn man irgendwelche Vorschläge machte. Also so ganz weit weg ist das nicht mit dem Esperanto. Aber wir wollen ja erst einmal darüber reden. Soweit zu EDE, soweit zu Europa, Demokratie, Esperanto. Und im Juni sind ja Europawahlen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wenn Sie Ihrer Partei treu bleiben möchten und wollen, oder sollen Sie auch, dann wählen Sie das in der Stimme Nummer 1, wo der Direktkandidat gewählt wird, und die Stimme 2 geben Sie dann EDE für Esperanto, und dann haben Sie beiden Seiten das Gleiche getan.
Ist das auch so bei den Eurowahlen?
Ja, nehme ich auch an, ja. Nehme ich mal so an.
Ich habe nämlich noch eine Einladung für morgen Vormittag. Da spricht Herr Gomolka zur Jugend im Rathaus über Europawahlen. Da wollte ich eigentlich noch hingehen. Mal sehen, ob meine Zeit dafür reicht. Und mal sehen, ob wir das auch verwerten können. Aber, liebe Hörer und Hörer, ist genug erzählt von EDE. Wir hoffen doch, dass Sie uns gegebenenfalls zur Europawahl wieder unterstützen. Und jetzt folgt die nächste Musik.
Ja, jetzt kommt der Titel 3 von Nikolin.
Hörer, hier ist die Esperanto-Welle Ondo Esperanto. An den Mikrofonen ist René an der Technik und Werner an den Mikrofonen, obwohl wir alle miteinander ja auch reden. Werner, wir haben ja eine Bundeszeitschrift, die da heißt Esperanto Aktuell. Die ist zuständig für Österreich und Deutschland von diesen beiden Esperanto-Verbänden. Und unser Vorsitzender, Dr. Rudolf Fischer, ist ja Universitätsprofessor. Und der ist zurzeit unser Chef der Esperanto-Bewegung des Deutschen Esperanto-Bundes. Und du hast einen Artikel über ihn, von ihm gelesen. Was schreibt er denn so alles?
Ja, der Herr Fischer hat mal so in der ersten Ausgabe für dieses Jahr, das ist ja schon ein paar Wochen her, aber das macht ja nichts, mal ein Resümee darüber gegeben, welche Aufgaben der Esperanto-Bund sich für dieses Jahr vorgenommen hat und auch welche er schon begonnen und welche er schon ausgeführt hat. Und das Wichtigste davon ist eigentlich, eine neue Geschäftsstelle in Berlin, also zentral, zu bilden in einem Esperanto-Haus, das dort schon länger steht, in dem man sich einmieten muss und das auch renoviert wurde. Und dort soll nun auch ein Geschäftsführer eingesetzt werden. Ein Geschäftsführer kostet natürlich Geld, er ist in Planung. Außerdem ist in Vorbereitung und ist schon fast fertig ein rechnergestütztes Verwaltungssystem des Deutschen Esperanto-Bundes. Und für diesen Geschäftsführer und für dieses neue System sind schon etliche Sponsoren gewonnen worden und auch Spender. In diesem Jahr 2008 sind 7 neue Spender dazugekommen, sodass man damit rechnet, diese Aufgaben jetzt endgültig in diesem Jahr abschließen zu können. Dieses rechnergestützte Verwaltungssystem wird eine sehr große Erleichterung bringen für viele Ehrenamtliche, die ja im Esperanto arbeiten. Und sie wird diese Leute entlasten. Außerdem ist ein Schwerpunkt, wie immer, wir brauchen Mitglieder. Neue Mitglieder müssen gewonnen werden. Einige sterben ja auch weg, andere wandern aus. Und wir brauchen Mitglieder, damit wir auch die Mitgliedsbeiträge für diese Zwecke alles verwenden können. Ein wichtiger weiterer Punkt, den der Esperanto-Bund, der Deutsche, lösen muss und auch schon fast gelöst hat, ist der große Doppelkongress in Herzberg, wo der deutsche und der europäische Esperanto-Kongress in diesem Jahr stattfinden. Nämlich in Herzberg am Harz, die offiziell sich als Esperanto-Stadt bezeichnet. Außerdem sollen auch die Netzseiten des Deutschen Esperanto-Bundes, der unter www.esperanto, ne?
Ja, esperanto.de
zu finden ist, sollen diese Seiten umgestaltet werden für eine breite, aktive Teilnahme der Esperanto-Freunde und da soll es dann ein großes Angebot an neuen Seiten geben. Das waren so mal einige Schwerpunkte, die der Deutsche Esperanto-Bund in diesem Jahr lösen wird und die wesentlich zur Wirksamkeit unserer Arbeit beitragen werden. Sie müssen auch zwar genannt werden, es sind zwar Verwaltungsaufgaben, über die man vielleicht gar nicht so gerne reden oder etwas hören möchte, aber notwendig sind sie auch.
Ja, die Leute fühlen sich immer sehr geplagt, wenn man über diese technischen, finanziellen Dinge spricht. Aber interessant ist noch, Werner und liebe Hörerinnen und Hörer, dass dieses Esperanto-Haus in Berlin-Lichtenberg ist. Es wird und wurde in den letzten Jahren renoviert. Sie hat ja schon mal darüber berichtet. Es war ja schon mal fertig und da ist das gesamte Esperanto-Haus abgebrannt durch Brandstiftung und wir wissen nicht, bis heute nicht, wer das warum gemacht hat. In jedem Falle waren das die Gegner von Esperanto, die uns missgelaunt sind. Naja, und das wurde jetzt mühselig wieder aufgebaut und es wird am 9. Mai unglücklicherweise mit unserem Landestreffen in Schwerin, fällt das Datum zusammen, wird das in Berlin neu eröffnet. Dazu gehört ein kleiner Esperanto-Park. Das wurde von dem Magistrat von Lichtenberg und ich weiß nicht genau, wie der Stadtteil jetzt heißt, wurde es genehmigt. Außer von den NPD-Leuten, und die Nazis sind ja da auch drin. Aber alle anderen Parteien, die Demokratischen, die CDU, die SPD, die Linken und die Grünen und die Gelben, haben das also bestätigt. Das ist also eine sehr freudige Botschaft, dass sowohl stadtrechtlich, also das muss ein anderer Platz, ist ja neu benannt und wird neu gewidmet. Und wie gesagt, das Haus von unserem Verband aus, das soll sich selber tragen, aber darüber wollen wir nicht viel reden. In jedem Falle freuen wir uns, dass ein echtes Zentrum, das nicht nur nominell ist als Adresse, sondern dass der Deutsche Esperanto-Bund und die Deutsche Esperanto-Jugend ihren Hauptsitz in Berlin-Lichtenberg haben werden. Und jetzt kommt wieder Musik.
Jetzt kommt der nächste Titel, der vierte schon, von Nicolin.
Ricuscio una testa la ve e la ve tu Cai son giù e va la stagione mia e tu Ricuscio una testa la ve e la ve tu Cai son giù e va la stagione mia e tu Baiu, baiu Sussurra te tra la follia Sussurra te tra la follia cai fluvia sano cai chiave iam forte vi iam forte vi
Ich liebe Hörer, Sie hören auf MB Radio Treff 88,0 die Sendung der Esperanto-Welle vom Esperanto-Verein Neubrandenburg und wir sind bei der Sendung quer durch die Esperanto-Welt. Ich habe gerade bei neuen Informationen vom Deutschen Esperanto-Bund auch über den Kongress gesprochen, der hier in Herzberg stattfindet. Werner, kennst du eigentlich Herzberg?
Ja, ich kenne Herzberg sehr gut. In Herzberg ist ja das Esperanto-Zentrum, also ein Haus, was sich Esperanto-Zentrum nennt. Sie haben etwas ganz Interessantes gemacht in Herzberg. Das ist unmittelbar am Harz gelegen. Sie haben es fertig bekommen, diese Stadt umzubenennen. Und zwar hat Herzberg eine alte Esperanto-Tradition, ca. 100 Jahre. Und die Fraktionen in Herzberg haben es also akzeptiert, dass die Stadt jetzt heißt Herzberg Esperanto-Stadt oder Esperanto-Stadt Herzberg. Und der Werner nannte ja schon, sie ist in diesem Jahr zu Pfingsten Gastgeber des 86. Deutschen Esperanto-Kongresses und des 8. Europakongresses für Esperanto. Und die werden dort Ende Mai bis Anfang Juni sein, diese beiden Kongresse. Die laufen parallel in Herzberg. Interessant ist, dass also die kleine Esperanto-Gruppe, die dort ist, es fertig gekriegt hat, den Rat der Stadt oder das Stadtparlament davon zu überzeugen. Und das ist interessant, weil es fast einmalig ist nach unserer Erkenntnis. Es gibt zwar auch noch ein Esperanto-Dorf in Brasilien und so, aber dass man das so richtig offiziell gemacht hat, das beginnt bei ganz einfachen Dingen, dass wenn man auf den Bahnhof kommt von Braunschweig oder von Kassel, wird man auf dem Bahnhof in Herzberg schon begrüßt in Esperanto. Richtig fest installierte Schilder, die darauf hinweisen in Esperanto, dass man jetzt in der Esperanto-Stadt ist. Das geht weiter, dass die Gaststätten in Herzberg, wenn schon die Kellner nicht Esperanto sprechen, kann man ja nicht verlangen, aber dass sie zumindest die Speisekarten in Esperanto, wenn man sie bittet darum, dass sie dann mit vorbringen, in jeder Gaststätte liegen Flugblätter mit den 10 Beispielen, dass man also so ein bisschen spielerisch Esperanto lernen kann. Rund um Herzberg herum gibt es also kleine Ortschaften, die sich dieser Geschichte angeschlossen haben. Die Luftkurorte, die haben auch was mit Esperanto zu tun. Die Internetseiten der Stadt sind in Deutsch, Englisch und Esperanto und so weiter. Ganz toll. Das geht bis so hin, das ist zwar nicht wichtig, aber nur mal zum Spaß, dass sogar die Gaststätten nicht nur die Angebote in Esperanto haben, sondern dass sie selbst Esperanto-typische Gerichte anbieten aus der internationalen Ebene. Also ist ganz toll, auch ein Denkmal, weil ein Eisenbahner da, dieser Wiesner, der war sehr aktiv, der war der Stationsvorsteher und der hat das waren damals wohl 300 Angestellte, die waren ganz für Esperanto, wurden sie eingesetzt. Naja, das ist also deutschlandweit, europaweit etwas ganz Einmaliges und aus diesem Grunde hebt sich dieses Herzberg heraus. Als kleine Stadt am Herz, für ganz Deutschland, alle wissen, aha, das ist dort. Und nun siedeln sich auch schon Esperanto-Freunde in der Stadt an, die dann dort was machen, so Gewerke nachgehen. Und das sind meistens so internationale Ehepaare. Und es gibt Esperanto-Unterricht an den Schulen. Es gibt offizielle Partnerschaftsbeziehungen internationaler Art, die in Esperanto oder über Esperanto funktionieren, zum Beispiel nach Polen. Also sie sind sehr, sehr rührig, die Freunde dort in Herzberg. Und wir sind ja Föderalisten, wir Deutschen, und wir finden es also gut, dass nicht nur in Berlin das große Esperanto-Zentrum für uns groß errichtet wird, sondern dass wir auch andere Schwerpunkte haben, wie Herzberg am Harz oder Aalen, die Esperanto-Bibliothek, ganz im Süden von Deutschland.
Ja, denn ja. In Herzberg steht ja auch die Ausbildungs- und Tagungsstätte des Deutschen Esperanto-Bundes.
Ganz genau, die Ausbildung des Deutsche Esperanto-Institut, das ist keine Bewegung, sondern das ist ein eigenständiges Gremium, Deutsches Esperanto-Institut, sorgt für die Ausbildung der Kursusleiter, für die Examen, sorgt dafür, dass das Lehrmaterial authentisch ist, also Esperanto-Material ist, die Wörterbücher und.
Sie nehmen Prüfungen ab.
Und die nehmen unter anderem auch Prüfungen ab, ja. Und jetzt kommt die Musik, liebe Hörerinnen und Hörer.
Weil wenn ich selber könnte, überlassen wir das jetzt den Kollegen.
So.
And nature like London, blank of blossoms, just a little bit.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle Ondo Esperanto vom Esperanto-Verein Landbusch. An den Mikrofonen ist Werner und René. Wir sind zu erreichen über die Netzseiten www.esperanto-nb.de. René, du hast einen Artikel gefunden in einer Zeitschrift, und zwar die Zeitschrift des Esperanto-Weltbundes, die wohl wie heißen möge?
Die heißt Esperanto-Revue. Und das ist die Februar-Ausgabe von diesem Jahr. Da steht ein Artikel über das Chinesische. Mit der Überschrift existiert die chinesische Sprache. Es wird ja immer gesagt, es wäre die am häufigsten aus der Welt gesprochene Sprache. Und der Autor schreibt hier, dass es zum Beispiel in China 56 verschiedene Völker gibt. Und dass es vom Chinesischen dann auch verschiedene Varianten gibt. Und zwar, ich zähle hier mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich zähle hier 6 so auf die Schnelle und die verschiedene Anzahl Muttersprache auch haben, dass also ein Chinese aus dem Norden nicht unbedingt, wenn jeder seine Regionalsprache spricht, den aus dem Süden versteht. Die müssen also alle gleichermaßen Hochchinesisch lernen dort.
Ja, sie verstehen sich gegenseitig nicht, aber sie können alle dieselbe Schriftzeichen lesen, ne?
Ja. Die Schriftsprache ist mehr oder weniger einheitlich.
Also sagen wir mal, die ist einheitlich. Das heißt, die Schriftzeichen werden so geschrieben, wie sie uns oder den Chinesen bekannt sind. Etwa so, wie wir in Europa die Ziffern schreiben. Alle schreiben die gleiche Ziffer, sprechen sie aber anders aus. Das heißt, wenn man was kauft im Ausland und die schreiben das hin, verstehen wir sofort, wie viel sie meinen, von uns zu kriegen. Und da gibt es also in China verschiedene Sprachvariationen, wie nennt man das? Zum Beispiel das Kantonisch.
Ja. Bei Kantonisch steht hier was von 46 Millionen Sprechern ungefähr. Da gibt es eine, die ist Gegana genannt, 21 Millionen, Hakka 26. Und Mandarin, genau, ja. Bestimmt geläufig, ist die wichtigste im Norden, in der Mitte und im Westen von China, 720 Millionen.
Ja, und das ist das, was wir oft immer als Chinesisch allgemein bezeichnen,
genau.
Ne? Das Mandarin.
Dann gibt es noch Nord- und Südliches Min, das eine 10, das andere 26 Millionen und Wu 36 Millionen. Das sind ziemlich viele verschiedene Sprachen.
Und wie regulieren die Chinesen das denn nun? Ja. Also wenn der Parteisekretär nun kommt und sagt, Genossen, wir müssen den Kapitalismus aufbauen, wie teilt er sich nur mit seinen Mitgenossen
also
in China?
Die Hochsprache basiert im Wesentlichen auf Mandarin.
Und Mandarin müssen auch die anderen alle
also Hochchinesisch, das ist die Sprache von Peking, Nanking und wie die verschiedenen...
Ja, Kinder. Nein, meine Frage war, wie macht sich der Parteichef von China bekannt, wie macht er seine Botschaft kund bei den 1,3 Milliarden Chinesen?
Und er nimmt Hochchinesisch dafür.
Und die verstehen das dann?
Ja.
Wenn er das spricht?
Die lernen das ja in der Schule oder so.
Ach so. Oder macht er das nur schriftlich, dass sie das nur lesen können?
Ja, schriftlich wird er das sicher auch machen.
Ja. Na, das ist eine tolle Sache. Man hat immer gedacht, die Chinesen werden mal abgehen von ihren Schriftzeichen. Steht das da auch drin in dem Artikel?
Nein, das steht da nicht. Die größte Nation ist, nennt sich Han. Und die Sprache heißt natürlich auch so, auf Chinesisch Hangyu. Dieser Name stammt von einer Dynastie, die von 220 vor Christus bis 220 nach Christus existiert hat. Und 91% der chinesischen Einwohner gehören zu dieser Nationalität. Und die übrigen 9 sind dann die anderen.
Und was ist nur mit den Menschen, die in Hongkong wohnen oder auf Taiwan wohnen?
In Hongkong,
was spricht man dort?
In Hongkong spricht man Hongkong-Chinesisch, das ist ja Kantonesisch.
Ja.
Ja. Ich hab irgendwo
und in Taiwan?
Da spricht man verschiedene Varianten. Oh Gott, was war das jetzt? Da steht hier nicht drin, das muss ich mal überlegen. Jedenfalls spricht man auf Taiwan ein bisschen anderes Chinesisch als auf dem Festland. Aber das Hochchinesisch soll da auch gekommen sein.
Mhm. Naja, und dann gibt es ja noch außerhalb von China einige 100 Millionen Menschen, die nur Chinesisch sprechen. Bisschen nach London, wo es ganze chinesische Quartale gibt, von den USA ganz zu schweigen. Da geht das also immer rund mit Chinesisch. Aber gibt es neben den großen Hans, diese große Han-Nation, auch noch andere Völker in China?
Ich habe schon gesagt, hier 56 Völker und Nationen gibt es in China. Also sind die dann reingerechnet, also die, die Chinesen, also Han sind eine davon und die anderen 55 sind dann die kleinen.
Ja,
ist schon ganz schön
kompliziert. Ja, wir
China ist ein Vielvölkerstaat wie viele Länder der Welt.
Ja, wobei sie natürlich die herrschende Volksgruppe ist natürlich in einer unwahrscheinlichen Überzahl. Zwar flächenmäßig sind sie alle mehr im Osten konzentriert und der Westen ist Wüste oder Gebirge und so weiter, aber immerhin, Chinesen haben es einigermaßen im Griff. Und wir freuen uns, dass der René das herausgefunden hat.
So, und jetzt machen wir wieder Musik, oder wie?
Ja.
Wir singen nicht selbst, wir lassen die Mikrolinen singen. Hoffentlich schläft keiner ein, das heißt Schlaflied-CD.
Die Esperanto-Welle und der Esperanto vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Wir freuen uns, dass Sie immer uns noch treu geblieben sind bei der heutigen Sendung. Werner, du hast was über den Esperanto-Weltbund.
Ja, das war ein bisschen verfrüht gesagt. Ich habe eigentlich allgemeine Informationen aus der Esperanto-Welt jetzt international. Und als erste Meldung, das ist aber eine sehr kurze. Wir haben ja auch schon darüber berichtet, dass der diesjährige Weltkongress der Esperanto-Weltkongress in Bialystok stattfindet. Bialystok ist eine Stadt in Ostpolen, dicht an der Grenze zu Weißrussland. Es ist eine Großstadt, sie liegt sozusagen fast im Waldgebiet, ist aber ein Verkehrszentrum mit Kreuzung von Eisenbahnen und Straßen und hat auch sehr viel Industrie. Und in dieser Stadt ist nämlich Herr Samenhof geboren. So war doch das, ne?
Jawohl.
Und zwar ist er geboren Mitte des 19. Jahrhunderts dort und er hat später als Schulkind die Idee gehabt, eine Sprache für alle Völkerschaften, die in Bialystok lebten, zu schaffen. Das hat er dann bis zu seinem Studium hin umgesetzt und hat einen Sprachentwurf unter dem Namen Lingua Internacia einfach verteilt in Europa und unter dem Namen Esperanto ist diese Sprache dann bekannt geworden. Also dort findet der nächste Kongress statt und die Meldung heißt eigentlich, wegen dieses Kongresses haben sich die Hotelpreise in Bialystok verdoppelt.
Oh, das ist Marktwirtschaft, ja.
Oh,
das ist so üblich, ja.
Und die nächste ganz kurze Meldung. Nova Automata Tranquilo, das heißt ein neuer automatischer, also ein Maschinenübersetzer, wird jetzt auch eingestellt auf Esperanto. Er lernt Esperanto, damit er neben anderen Sprachen auch Esperanto übersetzen kann.
Oh. Na, das ist ja toll.
Ja, die nächste kurze Meldung. Es gibt eine Zeitschrift für die Diplomaten, die heißt Le Monde Diplomatique. Die diplomatische Welt auf Deutsch sozusagen. Und diese Zeitung existiert auch im Netz. Und nun kann man diese Netzausgabe dieser Monatszeitschrift Le Monde Diplomatique auch in Esperanto lesen. Ich fand das am 1. April 2009, also gestern war das, auf einer Netzseite.
Warum für eine Vereinsseite muss das auch irgendwo stehen? Ja. Mit einem Link dahin?
Ja. Und jetzt nochmal ganz kurz zu dieser, ich habe mir jetzt eine Seite mal ausgedrückt von dieser Le Monde Diplomatique. Aus der Wikipedia, der Freien Enzyklopädie, da steht sinngemäß drin, dass die französische Zeitung Le Monde Diplomatique von ihren französischen Lesern als Le Diplo bezeichnet, konzentriert sich auf ausführlich recherchierte Analysen und Kommentare zu internationalen Politik und zu kulturellen Themen. Diese Ausgabe erscheint im Mai mit der Schlagzeile erschien im Mai 1954 mit der Schlagzeile Alte Diplomatie, neue Diplomatie. Sie hat heute eine Auflagestärke von rund 300.000 Exemplaren und es gibt 38 Ausgaben in 16 weiteren Sprachen, inklusive der Online-Ausgaben 26. Die führen zu einer Gesamtauflage von 2,2 Millionen Exemplaren in der ganzen Welt. Das war diese Diplomatenzeitung, die jetzt auch in Esperanto erscheint.
Ja, wer hat noch was Neues?
Ich habe noch eins.
Na los, Sarah.
Eine Strategie für Esperanto. Da steht drüber, super rusi, ne akati. Das heißt also nicht attackieren, nicht angreifen, sondern überraschen, ne?
Überlisten,
ja. Und da hat sich jemand etwas ausgedacht, das für einige sicher moralisch etwas zweifelhaft ist. Es ist nämlich darum, dass Esperanto hat ja 16 Regeln, sehr wenig für eine Sprache. Und jetzt hat hier dieser Hans-Georg Maciotek sich ausgedacht, 16 nackte Schöne mit Esperanto-Symbolen zu versehen für die 16 Regeln der Sprache und diese auf die Titelseiten der Weltplatte zu bringen, wäre ja wohl kein Problem, denn das zieht immer.
Ja, sowas zieht.
Ja. Das ist eine komische Idee. Dieser Beitrag ist natürlich viel, viel länger. Ich habe ihn im Netz gelesen, aber das war mal so eine kleine...
Na, okay, ist das kein Abkühlschlag, wenn das gestern drin stand.
Ja.
Das weiß ich nicht.
Das weißt du nicht, wir haben mehr.
Nee, was habe ich denn noch?
René hat noch was Schönes.
Ich habe auch noch was gefunden. In der Märzausgabe von der Zeitschrift Monato, die hatten wir schon öfter erwähnt, internationales unabhängiges Magazin, steht ein Artikel im Bereich Wissenschaft, dass die Dicken dünner werden sollen. Da geht es um die Japaner, da werden nämlich auch immer mehr Leute etwas zu rundlich. Und da gibt es jetzt eine wissenschaftliche Erforschung, wie viele Leute überhaupt zu rundlich geraten sind und wie man das überhaupt definiert.
Ja, aber dann guckst du mich immer an dabei.
Ja. Zum Beispiel, wenn ein Mann mehr als 90 cm Bauchumfang hat, dann ist das schon verdächtig. Bei Frauen ist die Grenze sogar noch niedriger, bei 85. Oder wenn, da geht es auch darum, wie viel, wie dick man ist, hätte ich gesagt, ja. Oder zu hoher Blutdruck ist auch ein Risiko. Das wird alles da untersucht.
Ja. Eine weitere Meldung habe ich gefunden bei Esperantoland. Der Verlag Unisono Media hat ein interaktives Lernprogramm für Esperanto in der Talk Now-Reihe herausgegeben. Das Programm stellt Wortschatz und Redewendungen für verschiedene Alltagssituationen vor und unterstützt das Lernen unter anderem durch motivierte Lernspiele sowie Sprachaufzeichnungen. Ich habe noch einige weitere Meldungen aus dem Esperanto-Land. Über Esperanto, Fanartikel im Netz. In der Esperanto-Boutique kann man T-Shirts Tassen und eine Reihe weiterer Waren mit Esperanto-Ausdrucken bestellen. Oder über Esperanto-französische Politikerin lobt die Sprache. Die frühere französische Kulturministerin Catherine Trautmann hat in einem Interview mit ihre Sympathie gegenüber Esperanto geäußert. Es sei ein sehr positives Signal, dass der Hafen von Straßburg die Audioführung zur Hafenrundfahrt nun auch in Esperanto anbietet. Und noch eine Information aus Esperantoland. Ich muss dazu sagen, Libera Folio und Esperantoland sind im Augenblick für mich in Bezug auf unsere Sendung die besten Lieferanten für aktuelle kurze Nachrichten. Ne?
Ja, und zwar tagtäglich neu.
Und René kann mich wieder mal ablösen.
Ja, ich habe auch noch gerade was gefunden in einer ziemlich neuen Ausgabe von Monaco, und zwar der April-Ausgabe, die ist noch ganz druckfrisch. Da steht drin, dass die litauische Fluggesellschaft, die staatliche, ihre Aktivitäten einstellen muss, und weil sie Schulden im Umfang von 26 Millionen Euro angehäuft hat. Also die fliegen dann nicht mehr, wer jetzt nach Litauen will, muss wohl wahrscheinlich einen Zug nehmen.
Na, die werden schon eine Lösung finden.
Diese Fluggesellschaft ist 1938 gegründet worden und stellt ihren Flugbetrieb ein. Am 16. Januar war der letzte Flug und der war auch noch eine Stunde verspätet.
Mhm. Und meine letzte Meldung, die ich für heute vorbereitet habe, Musik, Computer, Internet, Videospiel und so weiter. In der Einleitung des Videospiels Final Fantasy XI hört man ein Lied in Esperanto. Und zwar heißt das Lied Memoro de la Storno. Der Film ist bei YouTube zu sehen, ebenso wie eine Konzertversion. Und das war meine letzte Meldung.
Ja, wie viel haben wir noch? Nein, Musik? Ich weiß nicht.
56,59, also wir haben fast die Zeit rum, jetzt nicht mehr viel Zeit.
Ja.
Können wir noch ein Crossetto machen? Oder Sie machen
ein Crossetto? Nein, ich hätte noch eine Information. Also, Weltkongress, haben wir gesagt, findet Ende Juli, Anfang August statt. Und danach gibt es eine Zahl, also dieser Weltkongress Esperanto in Polen, in Bialystok. Und Bialystok ist ja dicht auch an Ostpreußen, an dem russischen Ostpreußen, also der Königsberger Region. Und diese Königsberger Region hat eine sehr aktive Esperanto-Bewegung. Und die laden in diesem Jahr ein zu einem Nachkongress. Sie nennen das La Soxana Lando, das Land des Bernsteins, damit das ein schöner Name ist. Mhm. Und man wird also dort die kurdische Nährung besuchen. Man wird das Bernsteinmuseum besuchen und auch wie der Bernstein gefördert wird. Man wird die Fischer, die noch existieren, oder ihnen zuschauen können. Interessant ist, dass sie immer die deutschen Namen, die es gegeben hat, bis 45, 46, immer noch dazu schreibt. Also nach Palmnicken, da ist also das Bergwerk, oder Rauschen, das ist an der Ostseeküste, an der Steilküste und so weiter. Also die laden ein zu einer wunderschönen Reise durch dieses Soxana Lando, durch das Bernsteinland. Und ich kann nur empfehlen, wer also am Kongress teilnimmt, sich dort auch einzuschließen
mit. Ja, und wem das zu weit weg ist, der kann dann ein bisschen später, ab 8. August bis 16. August, oder 15. August, zum 32. Seft sich einfinden und dort mit uns zelten.
Und was ist Seft?
Seft ist Sommer Esperanto Ferienzeltlager.
Und jetzt kannst du die Absage machen, ist oder?
Ja. Wiederholung dieser Sendung ist am 5. April ab 17 Uhr und die nächste Sendung ist dann am 15. April ab 16 Uhr. Verantwortlich für diese Sendung ist Esperanto Welle Verb Neumel Divin. Ciam diru, nur la vero.
La infanoi, quando rondon, cae econu, tutan mondon. La infanoi,
laut den Gang ruft, nur beim Arbeiten ziehe Pflanzen.